Bio essen, regional kaufen, nachhaltig leben. Darum geht es hier im Podcast des Ökomodelllandes Hessen. Ich bin Leif Ahrens. In dieser Show mit einem Thema, das Hessen bewegt. Die hessischen Bio-Pioniere, das sind diese Vorreiter, die den Ökolandbau wirklich vorangebracht haben. Und die übrigens alle nicht müde werden, ihn auch weiterzuentwickeln. All die Erfahrungen sind ein Schatz für das Ökomodellland Hessen. Alle 13 Ökomodellregionen ziehen Inspiration daraus. Und jeder Gedanke ist da wertvoll und er ist hilfreich für die weitere Unterstützung und für die Förderung des Ökolandbaus. Peter Linz vom Antoniushof in Fulda gehört eben zu diesen Pionieren und er ist jetzt hier am Mikrofon. Hallo Peter.
Ja, hallo Leif.
Schön, dass du dir die Zeit nimmst, weil ich denke, du wirst wahrscheinlich auch andere Dinge zu tun haben, aber umso besser, dass ich dir ein paar Löcher im Bauch fragen darf.
Ja, gerne.
Was bitte hat dich bewogen, in den ökologischen Anbau, in die ökologische Verarbeitung, Vermarktung einzusteigen?
Ja, ganz klassisch bin ich als Landwirtssohn, war ich der Auserwählte, der den Hof später übernehmen soll. Wir hatten oder haben einen Hof in Unterfranken, im schönen Brixenstadt gelegen. Zu der Zeit, als er aktiv bewirtschaftet wurde, war der Hof 45 Hektar groß. Ich habe dann meine landwirtschaftliche Ausbildung gemacht. Wir hatten damals eine Schweineherdbuchzucht, haben unter anderem Duroc gezüchtet, die heute auch im Ökolandbau eine größere Rolle spielen. Bin dann zum Studium nach Witzenhausen. Dort gab es den ersten Lehrstuhl für ökologische Landwirtschaft europaweit. Also es war natürlich auch ein Riesenthema damals, befeuert durch Club of Rome, die Umweltverbände, die sich damals alle etabliert haben, aber auch durch beispielsweise die Studie, die Präsident Carter in Auftrag gegeben hat, Global 2000, in der eigentlich gut damals beschrieben wurde, wie sich die Welt verändert und was idealerweise getan werden sollte, um das zum Guten zu wenden. Und durch das Studium in Witzenhausen, durch Professor Hardy Vogtmann, war da natürlich eine ideale Voraussetzung, sich das anzueignen. Also ich konnte dann gar nicht mehr anders als ökologischen Anbau betreiben.
Also war das wirklich so ein Thema? Das hast du ja mitunter mal als junger Mensch, wo du wirklich so reingesaugt wirst und es dich so dermaßen fasziniert, dich beschäftigt, dich nicht mehr in Ruhe lässt, dass du gesagt hast, das ist der einzige Weg, den ich gehen will?
Ja, also das hat mir keine Ruhe mehr gelassen. Ich war dann natürlich erstmal bestrebt, als ich mit der Familie nach dem Studium auf den Hof gekommen bin, den Hof umzustellen auf ökologische Landwirtschaft, was aber dann tatsächlich nicht funktioniert hat. Also mein Vater war ein sehr, sehr guter und lebt auch glücklicherweise noch, aber war ein sehr, sehr guter Ackerbauer. Der hat das auch richtig toll gemacht, aber war nicht bereit, sich da zu engagieren. Und so hat mich dann mein Weg nach Fulda geführt, wo ich jetzt die letzten 34 Jahre eben dort auch tätig war. Also das hat mich tatsächlich fasziniert und ich habe für mich eine Aufgabe gesehen. Natürlich als junger Mensch rebelliert man auch gern gegen das Bestehende. Ja. Das ist auch wichtig. Ich glaube, das muss auch so sein. Das hat das sicherlich noch mitbefeuert, aber es war für mich ein Thema, was mich nicht mehr losgelassen hat.
Was würde denn der Papa heute sagen, wenn er jetzt heute nochmal die Entscheidung treffen müsste, gehe ich mit meinem Sohn in diese Bio-Gegend oder mache ich es nicht? Würde er heute genauso entscheiden wie damals oder eventuell Peter irgendwie anders?
Ja, das Interessante war ja, mein Vater hat dann den Hof weiter bewirtschaftet. Er hat dann irgendwann gesagt, so, ich überschreibe dir den Hof, den elterlichen Hof mit dann 35 Hektar Eigentum. Und habe gesagt, ja, ich nehme den Hof, aber natürlich nur, wenn wir den ökologisch bewirtschaften. Das heißt, mein Vater hatte dann auch ein bisschen Bedenkzeit dazu, aber hat dann gesagt, ja, okay, dann probieren wir das halt mal. Und er hat mir dann einige Jahre später gesagt, das Schönste, was er erleben durfte, in seiner Zeit war, dass er ökologischen Landbau eigentlich so machen konnte wie zu den Zeiten seines Vaters, also sprich so wie er selbst auch angefangen hat, Landwirtschaft zu betreiben, also den Boden wieder ins Augenmerk zu nehmen, den Zwischenfrüchte anzubauen, Klee anzubauen, Luzerne, die damals ja auch für die Betriebe die Grundlage waren, ähnlich wie das heute für die Ökobetriebe ist. Also er hat sich dann vom Saulus zum Paulus gewandelt und hat dann mit mir gemeinsam, wobei er die meiste Arbeit gemacht hat, den Hof bewirtschaftet.
Aber mittlerweile ist es nicht, dass du zurückgegangen bist, sondern du bist nach wie vor da, wo du vor 34 Jahren hingegangen bist.
Genau, also ich habe in Fulda 34 Jahre den Antonishof aufgebaut und habe parallel dazu, beziehungsweise mein Vater, den Hof in Franken bewirtschaftet, allerdings ohne Tiere, nach Naturlandrichtlinien, so dass wir dort mit Klee und Luzerne und Weizen und Roggen und ein bisschen Ackerbohnen dann den Betrieb gut bewirtschaften konnten. Der Hof in Franken läuft weiter. Ich habe die Fläche eben weiter in Bewirtschaftung. Und ich bin jetzt seit anderthalb Monaten bin ich Rentner. Das heißt, also ich arbeite gar nicht mehr für den Antonishof. Ich hatte die letzten 3 Jahre dort als Geschäftsführer gearbeitet, bin mit der Kollegin gemeinsam und bin jetzt ausgeschieden und kann mir jetzt auch ein bisschen mehr Zeit für den ursprünglichen Hof nehmen in Franken und dort eben auch wieder ein paar Sachen ausprobieren.
Wie spannend. Sag mal, hättest du Lust auf eine kleine Zeitreise?
Gerne.
Also wir setzen uns jetzt mal in eine Zeitmaschine und wir reisen 34 Jahre zurück. Du warst total voller Energie, hast gedacht, ich mache mal alles anders, ich probiere mal wirklich aus, das, was ich jetzt gelernt habe, umzusetzen. Hat das dann alles geklappt oder gab es auch Schwierigkeiten?
Ja, tatsächlich gab es schon ein paar Schwierigkeiten. Also erstmal war natürlich der Hof in Fulda. Wir hatten dann nach Übernahme eines Betriebes 150 Hektar zusätzlich dann in Bewirtschaftung, also insgesamt 250 Hektar. Mhm. Das war vor 34 Jahren schon ein ganz ordentlicher Hof. Und natürlich haben alle Nachbarn auf uns geschaut, als wir den Hof dann umgestellt haben auf ökologische Wirtschaftsweise, waren alle sehr skeptisch und auch nicht voller Sorge, sondern erstmal neugierig und hatten aber schon das Gefühl, also das wird nichts. Denn die Ökobetriebe zu der Zeit waren doch eher kleinere Betriebe, die auch oft nach dem Motto, lass es einfach mal wachsen, dann sich auch in der Öffentlichkeit nicht so toll präsentiert haben. Und ich hatte von Anfang an den Ehrgeiz zu sagen, ja, ich will nicht, dass die Felder verunkrauten und ich hätte schon gern auch eine gute Ernte, die wir einfahren. Und so mit dem Anspruch haben wir die Felder damals auch bewirtschaftet und hatten dann, ja, es hat auch ein bisschen gedauert, bis die Maschinen entsprechend gepasst haben, bis wir das Wissen hatten, wie wir mit dem Boden umzugehen hatten. Denn ich hatte ja auch noch keine Praxis. Ich habe konventionelle Landwirtschaft gelernt, die Theorie des ökologischen Landbaus in der Theorie tatsächlich auch erfahren. Wir haben auch einige Exkursionen gemacht. Wir waren bei Prinz Charles auf der Insel und haben uns viele andere Betriebe angeguckt. Aber das war eben nur Anschauen. Also ich habe es nicht praktisch umgesetzt. Und da sind natürlich auch einige Sachen passiert, die im Nachhinein hätten vermieden werden können. Aber im Großen und Ganzen war es eine tolle Zeit und ich habe wahnsinnig viel gelernt und dann am Ende eben auch umsetzen dürfen.
Super. Sag mal, da muss ich gerade mal zurückgehen. Prinz Charles, das wissen ja viele gar nicht, ist ja wirklich auch ein Biolandwirt, wenn man so will.
Ja.
Auf seinen Gütern. Wie stelle ich mir das vor, wenn damals Prinz Charles, heute King Charles, da über seine Äcker läuft? Sieht er dann auch so aus mit so schicken, tollen Klamotten in Rot und mit Gold oder ist er dann ganz normal mit Gummistiefeln und einer dreckigen Hose unterwegs?
Mit Gummistiefel und Wachsjacke und also schon ordentlich, aber tatsächlich, man hat ihn nicht von anderen Landwirten unterscheiden können. Ein toller Mensch, also fantastisch.
Wirklich. Faszinierend zu sehen.
Alles Gute an der Stelle.
Ja, gute Besserung. Er ist ja gerade nicht so fit im Moment. Sag mal, aber ich nehme an, ihr habt viel experimentiert. Und dann hast du ja eine Geschichte auch gemacht, die mich total geflasht hat, weil ich damit erst gar nichts anfangen konnte, nämlich soziale Landwirtschaft. Was bitte ist das?
Also erstmal muss man den Unterschied zwischen solidarischer und sozialer Landwirtschaft sehen, weil viele Menschen sehen bei einer solidarischen Landwirtschaft, was eine tolle Entwicklung auch ist, aber nichts mit der sozialen Landwirtschaft zu tun hat, da eine Verbindung. Also soziale Landwirtschaft, vielleicht muss man noch weiter ausholen. Landwirtschaft ist einfach ein wunderbares Arbeitsfeld. Nicht umsonst sind in den Befragungen die Landwirte und die Gärtner eigentlich immer die glücklichsten Menschen. So, auch, und das muss man sich zu eigen machen. Und kann Menschen, die in einer sozialen Bedürftigkeit sind, als Randgruppe oder als ältere Menschen oder als Menschen, die eine Einschränkung haben oder Menschen, die vielleicht straffällig geworden sind, Menschen, die ein Drogenproblem oder Alkoholproblem haben, also ein Suchtproblem, Oder vielleicht auch irgendwann zukünftig die Menschen, die ein Internetproblem haben, weil sie davon nicht mehr loskommen. Also diese Menschen, den Menschen kann man wirklich was bieten. Denen kann man ein Arbeitsumfeld und ein soziales Umfeld bieten, in dem sie wachsen und gedeihen können. Also das hört sich ein bisschen komisch an, aber durch die eigene Arbeit in der Landwirtschaft, in dem Gartenbau, hat man ein Erfolgserlebnis, weil man sofort sehen kann, was wächst da, was gedeiht da. Ich kann das zurückverfolgen oder weiterverfolgen, da bis auf den eigenen Mittagstisch oder zum Abendbrot. Also Landwirtschaft hat was ganz Fantastisches.
Wenn du jetzt sagst, also da sind so Randgruppen mit dabei, ältere Menschen, straffällig gewordene Menschen, die irgendeine Sucht haben. Wie muss ich mir das vorstellen? Kommen die freiwillig, sagen die, ich will mal meine Sucht loswerden, kann ich ein bisschen mit anpacken? Frische Luft schadet auch nicht?
Naja, so ganz freiwillig ist es in der Regel nicht. Aber natürlich, wenn jemand erkennt, also gerade in dem Bereich der Menschen mit dem Suchtproblem, gibt es Anlaufstellen und da gibt es fantastische Höfe, die dort Abhilfe oder die Unterstützung bieten können. Ich will auch nicht nur auf die Randgruppen. Also es ist natürlich, soziale Landwirtschaft kann sich um diese Menschen kümmern, ist vielleicht auch das falsche Wort, aber kann diesen Menschen helfen und kann ihnen Erfolge angedeihen lassen, die sie vielleicht in einem anderen Beruf so einfach nicht haben. Und Landwirtschaft und Gartenbau ist heilsam. Also das ist jetzt vielleicht auch wieder sehr schon fast esoterisch, aber es ist eben diese Arbeit macht glücklich oder macht zufrieden, bringt Erfolgserlebnisse.
Peter, das kann ich mir total vorstellen, weil der Witz ist, kurz bevor ich jetzt wusste, dass wir beide einen Podcast miteinander machen, war ich bei meinem Onkel, der lebt im Sauerland und der hat ein soziales Café. Aha. Also ähnliche Geschichte wie du, wo er nur, er sagt immer, liebenswert seine Downies hat. Und ich habe noch nie von einem Menschen den Kaffee und den Kuchen so liebevoll serviert gekriegt wie da. Jetzt wirst du vielleicht sagen, was ist denn da dran liebevoll? Das stellt mal hin und gut ist. Der guckte den nochmal an, der drehte den Teller nochmal und der sagte, eigentlich würde ich jetzt auch gern nochmal kosten, ob er wirklich gut ist.
Ja.
Und mein Onkel stand da hinterm Tresen, hat sich fast totgelacht und hat gedacht, er war total gespannt, wie ich jetzt mit der Situation umgehe. Habe ich gesagt, wenn du dir eine eigene Gabel holst, kannst du kosten. Ja. Und dann setzte der sich zu uns. Also wir hatten viel Spaß. Es ist halt, manchmal passieren andere Dinge. Ist das das, was du auch erlebt hast?
Herrlich. Also wir haben ja auch einen Hofcafé, mein Tunishof. Also ich kann nur jedem raten, da mal hinzugehen, weil genau diese Erlebnisse wird man dort auch haben. Und es ist so toll, diese Begegnungen, die dort möglich werden, was ja in vielen anderen Situationen gar nicht passiert. Also wann haben wir mal mit Menschen mit Lernschwierigkeiten zu tun? Na, wann begegnen wir uns? Also wann begegnet man Menschen, die auch, die in so einem Umfeld leben, ne, und arbeiten? Also das und das ist das Schöne an der Landwirtschaft oder auch an der Gärtnerei. Man ist draußen, man ist eben nicht irgendwo in einem Werkstattgebäude, wo sonst keiner hinkommt, sondern es ist offen. Alle Menschen, die dorthin kommen, haben sofort eine Begegnung, haben die Möglichkeit, mit Menschen sich auszutauschen. Und ich denke, ähnlich ist es im Café deines Onkels.
Sag mal, bist du jetzt eher Landwirt oder bist du eher Therapeut?
Also Therapeut würde ich sowieso ausschließen, aber ich bin Mensch, der empathisch ist und Mensch, der alle Menschen so akzeptiert, erstmal wie sie sind. Mhm. Und ich glaube, das ist eine Voraussetzung dazu, dass man dass man im sozialen Bereich arbeiten kann. Also ich glaube, das ist schon auch das Geheimnis. Also du musst dich auf die Menschen einlassen, mit denen du arbeitest, mit denen du wohnst oder mit denen du eine Gemeinschaft, also in der Gemeinschaft dich begibst. Mhm. Und dann ist eigentlich alles andere überhaupt kein Problem.
Ich könnte dir stundenlang weiter zuhören, aber ein bisschen interessiert mich auch noch, was ist denn eigentlich so, ich sag mal so, das Geschäftliche so ein bisschen da hinten dran. Hast du so eine Liste jetzt aus 34 Jahren meine größten Erfolge?
Also schön war schon, dass man sieht, dass das gut zusammengeht. Ökologischer Landbau, soziale Landwirtschaft, also die Arbeit mit Menschen mit Lernschwierigkeiten, mit Menschen, die psychische Probleme haben. Das ist ein Riesenerfolg. Was mich auch sehr, sehr freut, ist, dass ökologischer Landbau auch durch unser Tun am Antoniushof viele andere Nachahmer gefunden hat. Also wir hatten immer jedes Jahr 4 oder 5 Auszubildende am Hof. Wir hatten viele Zivildienstleistende, als der Zivildienst noch abzuleisten war. Das waren oft junge Landwirte, die gesagt haben, ach, da mache ich doch meinen Zivildienst auf dem Hof, bevor ich jetzt irgendwo Sanitätswagen fahre. Und interessanterweise live, bist du noch
da? Ja, ich bin noch da.
Okay, ach, das Bild ist nur gerade weg. Interessanterweise haben diese jungen Menschen dann tatsächlich auch gesehen, es funktioniert. Warum können wir das nicht auch machen? Und daraus haben sich so viele Kooperationen ergeben, also Partnerbetriebe, mit denen wir heute eng zusammenarbeiten, Betriebe, die auch im sozialen Bereich tätig werden, indem sie Menschen mit Lernschwierigkeiten dann beschäftigen als Partnerbetrieb oder eben auch Menschen mit Behinderung einstellen.
Mhm. Sag mal, du hast ja gesagt, das Hofcafé gibt's bei euch auch, ist eine total coole Begegnungsstätte. Was macht denn ihr mit eurem Mist?
Der Mist kommt in die Biogasanlage. Wir haben eine eigene Biogasanlage, mit der wir uns mit Wärme am Hof selbst versorgen und dann Strom einspeisen ins Netz. Und dort kommt nur Mist rein.
Sehr cool. So, und jetzt, hör mal, so wie ich dich kennengelernt habe, bist du ein sehr zurückhaltender, bescheidener Mensch. Aber ein bisschen habe ich ja geguckt, was es so alles so gibt. Was sagt dir das Jahr 1999?
1999. Ach so, ja, da haben wir einen Preis erhalten.
Ich habe es mir gedacht, dass du sagst, einen Preis erhalten. Ihr habt den Schweinsfurt-Preis für besonders würdevollen Umgang mit Menschen und Tieren bekommen.
Richtig, richtig. Ja, das war eine schöne Geschichte. Also ist ja der Vorgängerpreis, dieses Bundespreis ökologischer Landbau, war auch das letzte Jahr, in dem die Schweinsfurt-Stiftung diesen Preis verliehen hat. Und wir haben uns damals beworben und wurden dann, waren einer der Preisträger neben dem Hofgut Bassewitz. In Brandenburg hat der Herr Bassewitz seinen Hof. Und das war eine tolle Auszeichnung. Ja, also der würdevolle Umgang, das war oder ist das, was uns, denke ich, am Hof auch wirklich auszeichnet. Und ja, ich glaube, das Konzept wurde auch gewürdigt, also diese soziale in Verbindung mit der ökologischen Landwirtschaft. Also das war eine sehr, sehr, sehr schöne Sache damals. Ja.
Und willst du wissen, was ich noch so alles aus den letzten 34 Jahren, so fast wie so einen roten Faden durch die Geschichte scheinbar, vom Antoniushof in Fulda zieht?
Sprich?
Kartoffeln.
Ja. Genau, wir hatten also angefangen mit so Kartoffeln zur Selbstversorgung und ich hatte nie gelernt, Kartoffeln anzubauen. Also das war für mich eigentlich auch Neuland, aber ich dachte, das ist eine gute Möglichkeit, in die Vermarktung einzusteigen. Und wir bauen jetzt mittlerweile 35 Hektar Kartoffeln an und vermarkten die natürlich direkt an die Menschen, die direkt bei uns am Hof einkaufen, aber auch über örtlichen Lebensmittelgroßhändler. Teegut ist ein großer Kunde von uns. Und wir haben damals in 2000, wann haben wir den, ne Blödsinn, nicht 2019, 93 haben wir die Kartoffelmanufaktur begründet, also einen Kartoffelschälbetrieb, in dem wir Kartoffeln so weit vorverarbeiten, dass sie dann in der Großküche direkt eingesetzt werden können. Teilweise schon gekocht, sprich über den Konvektomaten mit einer Haltbarkeit von 3 Wochen. Also Kartoffeln in allen Variationen. Wir haben auch einen Autoklaven, wo wir sie dann auch noch weiter haltbar machen können. Aber es war damals eine schöne Geschichte. Und hat den Hof natürlich nochmal, was die Weiterverarbeitung angeht, nach vorne gebracht. Denn wir müssen, und das ist auch unsere Politik bei Antonius, wir müssen sehen, dass wir nicht zu viel an den Handel abgeben, beziehungsweise an die Zwischenhändler, sondern wir müssen das Produkt so weit fertig machen, dass wir es direkt an den Endkunden bringen können. Mhm. Und das können wir über die Möglichkeiten, die wir haben, über die Verarbeitung dann bei uns auch im Haus, über die Küche, über die Bäckerei, über viele andere Feinveredelung beispielsweise oder eine kleine Molkerei, die wir haben, können wir das machen. Und das ist auch Ziel, möglichst hohe Wertschöpfung eben im eigenen Hause generieren.
Was sind denn da so die größten Herausforderungen, die du jetzt siehst?
Für den Ökolandbau insgesamt oder für uns als Antonius?
Beides.
Beides. Na gut, der Ökolandbau hat natürlich immer, also ist Nachfrage bestimmt. Es können nur so viele Landwirte umstellen, wie Verbraucher sagen, ja, wir sind bereit, ein Ökoprodukt zu kaufen. Oder indem Großküchen, Großverbraucher sagen, ja, wir stellen jetzt mal 20% oder 30% Öko ein in unserem Speiseplan. Also und das sehe ich halt auch durch die Entwicklung, die wir jetzt haben, keine gesteigerte Nachfrage. Also das ist sicherlich eine Herausforderung. Wie können wir Ökolandbau mit einer gleichbleibenden oder geringen Nachfragesteigerung wirklich weiterentwickeln? Mhm. Im Ökolandbau selbst haben die Landwirte natürlich dann auch wenn es einen Markt gibt, der ja, der sich oder der gezeichnet ist durch eine schwache Nachfrage, gehen die Preise zumindest nicht nach oben. Ich will nicht sagen, dass sie jetzt flächendeckend fallen, aber sie gehen zumindest nicht, sie steigen nicht. Und das ist ein Riesenproblem, weil wir dann im Ökolandbau tatsächlich auch immer stärker Marktfruchtbetriebe generieren, die eben über Marktfrüchte versuchen, ihr wirtschaftliches Einkommen zu erzielen. Und Ökolandbau hat Grundprinzipien, die eben heißen, du musst Fruchtfolgeglieder einbauen, die keine Marktfrucht am Ende darstellen. Du musst den Boden gesunden, du musst ihn verlebendigen. Das ist so ein Schlagwort, also hört sich komisch an, aber der Boden ist auch im Ökolandbau zunehmend einer Ausbeutung anheimgestellt. Das heißt, also durch zu viele Marktfrüchte kriegen wir einfach, haben wir zumindest keine Verbesserung in der Bodenqualität und damit eben im Bodenleben und in der Lebendigkeit des Bodens. Aber das ist eine Grundvoraussetzung für die ökologische Landwirtschaft. Das heißt, wir bräuchten eigentlich Fruchtfolgeglieder, die nicht Marktfrucht sind, mit denen wir den Boden aufbauen. Und das kann sich heute der Landwirt eigentlich nicht mehr leisten.
Schade.
Und das eben aufgrund der tatsächlich schwierigen Marktbedingungen und des fehlenden Einkommens, wenn der Landwirt sagt, ja, ich baue jetzt einfach mal ein schönes Gemenge an, mit dem ich meinen Boden füttern kann, mit dem ich mein Bodenleben füttern kann. Wir haben heute zunehmend natürlich auch Formen wie regenerative Landwirtschaft und andere Möglichkeiten des Zwischenfruchtanbaus. Aber was hilft ein Zwischenfruchtanbau, wenn es im Sommer nicht mehr regnet und die Zwischenfrucht nicht gelingt? Ich muss eigentlich eine Hauptfrucht anbauen, mit dem ich den Boden füttere.
Ja, absolut. Und wahrscheinlich Arbeitskräftemangel hast du auch noch. Also es ist wahrscheinlich schon eine Herausforderung. Ja. Aber dennoch möchte ich jetzt noch wissen, so als Rausschmeißer sozusagen aus dieser Podcast-Show, was ist denn deine Vision für die Zukunft und was möchtest du den folgenden Generationen so alles mitgeben?
Also Landwirtschaft ist eine Generationenfrage. Man kann nicht die schnelle den schnellen Euro machen, indem man tatsächlich sagt, jetzt das wird jetzt nachgefragt, das muss ich anbauen. Ich brauche eine Fruchtfolge, die bodenorientiert ist. Ganz wichtig. Und da darf man sich auch nicht aus dem Konzept bringen lassen. Ganz wichtig, der Boden ist die Grundlage für Generationen, die darauf zukünftig wirtschaften wollen. Und unser Denken ist oft zu kurzfristig. Mhm. Für Landwirte kann ich nur sagen, Landwirtschaft als Familienunternehmen eignet sich hervorragend für soziale Landwirtschaft. Also wir haben bei Bioland und das gibt es auch bei Naturland, gibt es Berater für soziale Landwirtschaft, die Weichenstellungen geben können oder Informationen geben können, wie Landwirte sich dort engagieren können, wie da vielleicht auch ein Standbein aufzubauen ist. Also wie man tatsächlich auch Soziales tun kann, ohne nur Altruist zu sein. Also man kann damit auch durchaus eine Wertschöpfung betreiben. Also das würde ich den Hoferben, den Hofnachfolgern durchaus wünschen, dass sie sich dafür interessieren und nicht nur den Acker sehen, sondern auch sagen, was kann ich für die Gesellschaft tun oder wie kann ich für die Gesellschaft arbeiten und gleichzeitig auch Geld verdienen Wertschöpfung betreiben.
Ein schönes Schlusswort wollte ich gerade sagen. Sorry, dass ich dir ins Wort gefallen bin. Hätte man, glaube ich, gar nicht sagen können.
Ach schön.
Peter, vielen Dank, dass du mir Rede und Antwort gestanden hast. Peter Linz vom Antoniushof in Fulda, Biopionier. Ich finde einfach, der Mann ist ein Herz von einem Biopionier. Wahnsinn. Also eigentlich hatte Papa mal einen Hof, aber dann hat sich der Peter entschieden, dass er erst nochmal studieren geht. Er war einer der ersten, die Ökolandwirtschaft als Studiengang hatten. Das ist 34 Jahre her. Papa wollte dann erstmal nicht so das alles mitnehmen, was der Sohn da von der Hochschule bringt. Und hat sich gesagt, nee, machen wir mal eher nicht. Und dann ist er woanders hingegangen. Peter, der Mann, mit dem ich gerade geredet habe, hat schon mal damals Prinz Charles, heute King Charles getroffen, weil der ist ja eigentlich auch Öko-Landwirt in Großbritannien. Und unglaublich, was Peter so alles gemacht hat. Eine solidarische, soziale Marktwirtschaft hat uns auseinandergenommen. Sehr spannender Gedanke. Das sind Menschen, die mal straffällig geworden sind, die eine Sucht haben, die eine Lernschwierigkeit haben. Ältere Menschen, ganz egal. Solche Leute kann man ja nach wie vor auch alle irgendwie gut gebrauchen. Und das ist es, was es halt so gibt. Und er übrigens ist auch preisgekrönter Landwirt. Welchen Preis er gekriegt hat, hörst du wenn du die Folge nochmal hörst, vielleicht ist das ja so durchgerutscht, als du gerade so in Gedanken warst, wo du die nächsten Bioprodukte herkriegst. Und er hat eine Kartoffelmanufaktur erfunden. Also ich könnte noch ewig lange weiterreden, wenn du Bock drauf hast, mehr zu hören von Peter, dann hör dir die Show einfach nochmal an. Und außerdem bist du jetzt auch dran, jawohl. Deinen Themenwunsch bitte unbedingt an uns schicken. Einfach in den Shownotes auf die Mailadresse klicken und schon kannst du deine Fragen hier schicken. Bin gespannt, was du alles wissen willst. Und hier im Podcast hörst du dann Menschen aus Landwirtschaft, aus Verarbeitung, aus Vermarktung mit einem breiten Wissen aus der Praxis. Die wirst du alle kennenlernen und du wirst deren Perspektive hören. Alles mit individuellen jahrelangen Erfahrungen und einer ganz persönlichen Geschichte, so wie gerade eben die von Peter Linz. Also quasi eine Reise vom Acker bis zu deinem Teller. Und weitere Folgen rund ums Thema findest du auf https://www.ökomodellland-hessen.de und tu mir einen Gefallen, bitte diesen Podcast unbedingt abonnieren. Das geht ganz leicht. Einfach einmal klicken. Wenn du es selber noch nie gemacht hast, lass es dir mal von irgendjemandem zeigen, der gerade neben dir sitzt. Geht mit einem Klick beim Streamingdienst deiner Wahl, also bei Spotify oder Apple Podcasts.